Doris Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Lauritz Schnau, dem nicht selbsternannten, aber von mir jetzt sogenannten König der Bio-Tannenbäume hier bei uns oben im Norden. 0,01% aller Weihnachtsbäume sind nur Bio. 0,01%. Aber was heißt Bio eigentlich im Weihnachtsbaumsegment? Bio kennen wir aus den Supermärkten, Bio kennen wir hier, Bio da. Jetzt auch Bio-Weihnachtsbäume. Warum muss das sein und warum ist das so gut? Das erfahren wir jetzt hier vor Ort bei Lauritz. Ich kann gar nicht genau sagen, wo wir sind. Brebel, ne?
Brebel bei Süderbrarup, zwischen Schleswig und Flensburg.
Guck mal, Schleswig und Flensburg kenne ich, Süderbrarup auch. Und wir befinden uns in Brebel, wo ganz, 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 ganz viele Bio-Weihnachtstannenbäume stehen und wo der 29-jährige Lauritz seit vielen Jahren arbeitet, nämlich bei seinem Papa im Betrieb. Ist das soweit richtig?
Richtig.
Gut, dann so. Können wir jetzt ja loslegen. Schön, dass wir so spontan, seit gestern wissen wir das, dass wir heute miteinander sprechen. Vielen Dank an Michael da hinten, die das hier auch marketingtechnisch bei euch begleitet.
Richtig, auf Instagram.
Auf Instagram, in der Firma. Und du hast hier jetzt einen Sitzen. Du hast keinen Sitzen, noch nicht. Aber ich sitze hier, der wenig Ahnung hat von Weihnachtsbäumen. Ich denke, der Weihnachtsbaum steht irgendwann, nämlich vom 23. auf den 24. im Wohnzimmer. Da steht er und dann geht er Anfang Januar wieder weg. Ich weiß aber gar nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Ich weiß nichts. Und was du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, ist sehr interessant. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele der Hörer und Zuschauer wissen auch ganz wenig über Tannenbäume. Irgendwo kauft man die, aber wo kommen die her? Das erfahren wir jetzt mal von dir. Und ich möchte dich gerne als Person kennenlernen. Deswegen erzähl doch mal, Lauritz, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Lauritz Schnau, komme aus Brebel, wie du schon erwähnt hast. Hab vor 12 Jahren meine Ausbildung zum Gärtner bei einem Betrieb in Böglund im Nachbarort abgeschlossen. Bin nach den 3 Jahren Lehre dann bei meinem Vater ins Geschäft mit eingeschieden. Der hat ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen, was unser Hauptgeschäft, sag ich mal so, das Jahr über ist. Und unsere Wintersaison, wo im Gartenlandschaftsbau eher die tote Zeit ist, die Lücke füllen wir sozusagen, oder hat mein Vater damals schon gefüllt, mit dem Produkt Weihnachtsbäume.
Und praktisch.
Ja, dafür müssen unsere Mitarbeiter und ich nicht morgens früh aufstehen zum Winterdienst. Wir füllen die Lücke bei uns im Betrieb quasi mit Tannenbäumen.
Win-win, auch Mitarbeiterhaltung, ne?
So ist es. Das ist ja auch immer mehr Thema einfach.
Seit 41 Jahren gibt es die Firma bereits.
Genau.
Dein Vater hat schon relativ früh damit angefangen mit den Weihnachtsbäumen, war schon mal ökologisch unterwegs, was die Bäume angeht. Und irgendwann bist du dazu gekommen.
Richtig.
In die Firma. Wann war das?
Das ist circa 10 Jahre her. Und zu der Zeit war unser Weihnachtsbaumprodukt auch noch konventionell. Mein Vater hat das zwar.
Wie fast alle Bäume, genau, ne?
Haben wir schon gesagt.
Wie fast alle Bäume sind.
Also im Norden hier sind wir einfach die einzigen, muss man so sagen. Und der Preis oder die Marktlage vor 10 Jahren war um den Weihnachtsbaum sehr schlecht, sozusagen. Es waren sehr, sehr viele Bäume auf dem Markt. Und mein Vater hat das immer schon ökologisch gehandhabt. Also wir haben Schafe, eine spezielle Rasse Schafe in den Weihnachtsbaumkulturen laufen, die Shropshire-Schafe. Das sind extra gezüchtete Schafrasse, die den Weihnachtsbaum in der Regel nicht anfressen soll. Wenn man da jetzt irgendeine x-beliebige Schafrasse reinstellen würde, die würde die Nordmanntanne einfach verbeißen und schädigen sozusagen. Und diese Rasse ist extra darauf rausgezüchtet, dass sie die Tannen in Ruhe lässt und einfach nur den Beiwuchs, das Gras, Kräuter etc., was bei uns in den Tannenkulturen wächst, kurz hält, damit der Weihnachtsbaum vernünftig rauswachsen kann. Und das habe ich so übernommen.
Das ist noch der konventionelle Part.
Genau, das ist, also ist okay. Immer noch ist schon ökologisch. Mhm. Mein Vater hat da keine Spritzmittel. Also auf einem konventionellen Weihnachtsbaum kann man ähnlich vergleichen wie mit einem Getreideanbau im Grunde genommen. Ist genauso ein Produkt. Es wird gespritzt normal.
Und landwirtschaftliches Produkt. Das
genau, land- und forstwirtschaftliches Produkt. Ist genau. Einfach so. Hm? Und die werden als drei- bis vierjährige Pflanzen aufgepflanzt. Sowohl konventionell als auch bei uns jetzt im Biobereich. Vorher werden die als Sämling, also als Saatgut, was von den Tanzapfen, wird in der Baumschule vorgezogen. 3 bis 4 Jahre lang, bis sie dann ausgepflanzt werden in größeren Abständen, damit sie sich vernünftig entwickeln können. Und in diesem Stadium als 3-4-jährige Pflanze kommt sie dann zu uns quasi, kaufen wir sie zu und pflanzen sie dann auf in unseren Kulturen. Und wir benutzen, oder mein Vater hat damals halt schon keine Gifte gegen Unkräuter, gegen Pilzbefall, Insekten, Wachstumshemmer zum Beispiel auch, also Wachstumseinschränkungen benutzt. Und so bin ich dann, habe ich geguckt, wie kann ich mein Produkt verbessern und besser vermarkten. Und bin so, da es eh schon ökologisch war, was mein Vater immer ohne Gifte und so weiter gemacht hat, auf den Biozweig gekommen. Und bin so auf die Initiative Bio-Weihnachtsbaum gekommen, die, welche gegründet haben. In Deutschland ist das, ist das ein Verein? Eine Initiative im Grunde genommen, wo mehrere Betriebe Kontakt zu haben und man sich austauschen kann, sowohl im Anbau als auch Vermarktung. Und so habe ich dann den Betrieb auch biologisch zertifizieren lassen, EU-Bio. Und jetzt sind wir der einzige Betrieb hier oben im Norden, der Bio-Weihnachtsbäume hat. Seit 6 Jahren, glaube ich schon.
Schön, dass ihr dieses Siegel habt, aber was heißt das konkret für den Anbau? Was macht ihr anders als andere?
Keine Pestizide, also keine...
Gut, das habe ich, aber das hat dein Vater ja auch schon gemacht. Was hast du denn jetzt noch on top gemacht, damit ihr auch biozertifiziert seid?
Ich musste soweit gar nichts umstellen.
Okay, also
mein Vater hat immer schon
biologisch gewirtschaftet. Okay, also du hast letztendlich nur in Anführungszeichen den Bürokratie-Scheiß gemacht. Ja, dass ihr jetzt auch das, was ihr schon Jahrzehnte quasi macht, dass das auch jetzt auch
mit Siegel verkaufen können.
Zertifiziert ist und ihr das auch so sicherlich auch bepreisen dürft, aber auch damit so werben dürft, die Bäume hier sind biozertifiziert.
EU-biozertifiziert, richtig.
Finden hier auch Kontrollen statt, weil wenn wir Lebensmittel biozertifizieren lassen, kommen unangekündigte Kontrollen und prüfen, ist das hier ähnlich?
Ja, ist eigentlich genauso, nur dass sie natürlich bei uns kein Tier oder so kontrollieren, sondern wir Feldkontrollen. Wir haben einmal in der Buchführung haben wir Kontrollen, wir können zum Beispiel keine chemischen Dünger einsetzen. Wir müssen zum Beispiel Haarmehlpellets, das sind Schweineborsten, das sind Stickstoffdünger, auf den zurückgreifen. Das wird in der Buchführung und so weiter alles kontrolliert. Was haben wir aufgepflanzt, wo kommen die Pflanzen her und so weiter. Und zudem kommen dann die Feldkontrollen. Also dass auf dem Feld geguckt wird, Bodenanalysen, Nadelanalysen etc. Wird sporadisch gemacht, dass da auch wirklich nichts an Giften und chemischen Düngern und so weiter draufkommt.
Warum machen das andere Landwirte, andere Weihnachtsbaumproduzenten, warum machen die das so und nicht so? Sind das Kostengründe? Sind das Effizienzgründe? Du willst sie auch nicht über die stellen, aber einfach mal zur Erklärung, warum machen das nur so wenige, wie ihr es macht?
Einfacher. Im Grunde genommen, du sparst Personalkosten. Natürlich, bei uns ist, Schnittarbeiten haben die konventionellen genauso. Das ist klar.
Was heißt Schnittarbeiten?
Ein Weihnachtsbaum wird Korrektur geschnitten. Wenn Doppelspitzen sich bilden, wird die schwächste Spitze entnommen, sodass die stärkste Spitze wächst.
Damit er nachher so aussieht, wie er aussehen soll.
Richtig. Und dann genauso, damit er nicht zu breit wächst, werden die jedes Jahr von den Seiten getrimmt sozusagen. Also in Form geschnitten, dass die pyramidal wachsen.
Gut, das machen aber auch
konventionelle. Das ist bei beiden gleich, sag ich mal so. Der Faktum ist einfach, unsere Tannen, wenn wir die als 3-4-jährige aufpflanzen, die haben es ja deutlich schwerer als eine konventionelle, erstmal sich gegen die Beikräuter durchzusetzen.
Warum?
Eine konventionelle Tanne, 3-4 Jahre alt, kommt in schwarzen Acker. Beikräuter, alles totgespritzt.
Wo kommen die rein?
In schwarzen Acker.
Sagt mir nichts.
Boden. Schwarze Erde.
Gut, ja.
Keine Grasnarbe, keine Kräuter, nichts. So, die hat keine Konkurrenz. Also die Tanne hat die Möglichkeit, die volle Energie, was aus dem Boden dann kommt, zu nutzen. Bei uns nicht. Das grüne Grasnarbe zieht der Pflanze auch Energie, raubt denen ja Nahrung sozusagen. Und die ersten Jahre sind die schwersten Jahre, dass du die Tannen aus dieser Krautschicht von der Höhe erstmal raus hast. Du musst die immer frei halten, frei mähen. Wir beweiden dann mit Schafen zwischen, dann geht man durch, mäht noch nach und so weiter, dass die Tannen vernünftig frei stehen und sich entwickeln können. Das ist im konventionellen Bereich viel, viel einfacher. Du fährst mit Kommunaltreckern oder mit Patentschleppern drüber, spritzt einfach das ganze Beikraut tot und dann ist es erledigt.
Dann kann der Baum vor sich hinwachsen.
Einfacher Arbeitsgang, sag ich mal so. Hast aber gar keine Vielfalt. Bei uns Insekten. Du hast Blüte drinne, Weißklee, Schafsgarbe und so weiter. Verschiedene Kräuter, wo Insekten Lebensraum finden.
Also ihr lasst Natur Natur sein.
Richtig. Also du kannst unseren Baum auch Naturbaum nennen oder wie auch immer. Bei uns ist einfach eine Vielfalt in den Kulturen. Das hast du in den konventionellen halt nicht. Bei uns finden Eidechsen und so weiter, Mäuse, Kröten, alles Insekten und so weiter, alle Lebensraum.
Also mit Glück hat man auch mal Heiligabend eine Kröte im Baum.
Das nun nicht, aber ein Vogelnest. Ein Vogelnest, also ein altes Vogelnest vom Frühjahr, durchaus. Also das kann durchaus sein. Damit ist dann einfach zu leben, sag ich mal, kann man ja rausnehmen, ist ja einfach nur totes Gras, was dort zusammengeflechtet wurde vom Vogel. Aber allein dadurch sieht man ja, dass dort Lebensraum oder Nahrung für die Vögel und so weiter ist, was sie in konventionellen Kulturen einfach nicht haben, weil dort gar keine Insekten fliegen. Das ist alles totgespritzt.
Und warum schließt du dich nicht der riesigen Mehrheit an? Warum macht ihr diesen Mehraufwand? Sind das politische Motivationen, Bio, ne? So? Oder welche Motivation steckt bei dir dahinter, also diese Extrameile zu gehen? Weil preislich ist ja gar kein Riesenunterschied nachher im Verkauf. Nein, das kann ja gar kein preislicher Faktor sein, das können wir nachher nochmal sagen. Oder kannst du jetzt einmal sagen, konventioneller Baum, je laufender Meter.
Bummelig 20, 23
20, Euro. 23, ihr seid bummelig 25. Kein riesiger Unterschied für den Aufwand, den ihr jahrelang betreibt. Genau. Also warum?
Es ist einfach aus Überzeugung. Man muss einfach sagen, es macht erstmal Spaß, daran zu sehen, was dort an mehr Leben in dieser Kultur ist. Und auch einfach, ich sag mal so, Hautausschläge. Du holst das Ding in die Wohnung. In die warme, beheizte Wohnung. Es dünstet aus. Muss ich jetzt nicht unbedingt die Gifte oder sei es nur Tanngrün, Tanngesteck, was auf dem Tisch liegt, wo du Hautkontakt mit hast. Ich meine, ist nicht bewiesen, dass da Gifte ausdünsten, aber muss man ja nicht drauf
anlegen. Die wurden mit Gift bespritzt, was ja kein Geheimnis ist.
Ganz so
funktioniert
genau.
Und
nicht zu wenig.
Landwirtschaft einfach. Häufig.
Das ist ja nicht nur gegen die Beikräuter, sondern auch gegen Insekten und so weiter. Und da gehen halt auch viele Insekten bei drauf, die gar keinen Schaden an der Tanne nehmen würden. Wir haben, wenn bei uns eine Tanne schlecht aussieht, einen Lausbefall hat oder so, dann wird die einfach bei einem Kontrollgang entnommen, verbrannt, fertig. Dann hast du meistens wirklich durch diese eine Entnahme das Problem behoben in der Kultur und keine weiteren werden angesteckt. Woanders prophylaktisch, wie auch im Schweinemastbetrieb, wenn ein Schwein hustet, kriegen alle die Impfung. So, und so ist es, wenn eine Tanne scheiße aussieht, werden alle gespritzt. So, und das ist bei uns halt nicht so. Und dadurch ist natürlich mehr Arbeitsaufwand. Das hast du halt bei konventionellen nicht, wo du einfach nur mit der Maschine durchfährst. Bei uns ist halt viel händisch einfach. Manpower im Grunde genommen.
Ich möchte einmal mit dir über den Lebenszyklus einer Tanne sprechen. Wie alt ist eine Tanne, die bei uns im Wohnzimmer steht, im Regelfall?
Im Regelfall 2 Meter, 2,20, circa 12 Jahre.
Die ist schon 12 Jahre auf dieser Welt. Wächst Richtig. Und gedeiht.
Richtig.
Das erahnt man ja nicht. Wie gesagt, die Weihnachten liegen die da zum Verkauf.
Richtig.
Und Anfang Januar sind sie wieder weg. Und man macht sie ja, oder viele, ich mache mir keine Gedanken, was passiert in der Zwischenzeit, wo kommen die denn her? Also die ersten 3-4 Jahre befindet sich die Tanne in der Baumschule.
Richtig, in der Pflanzenaufzucht, also im Baumschulbetrieb, wo sie als Tannenzapfensaat ausgesät wird, dann keimt und 3 bis 4 Jahre verschult wird, sozusagen, also rangezogen wird in der Qualität. Und wenn sie dort 3-4 Jahre war, kommt sie zu uns, also kaufen wir diese Jungpflanzen auf und pflanzen sie bei uns aufs Feld. In circa 1 Meter Abstand zueinander, jede Pflanze, dass sie sich vernünftig entwickeln können. Und dort stehen sie dann circa 7 Jahre. Und wenn jedes Jahr freigemäht, mehrfach, circa, also einmal durch die Schafe mitbeweidet, aber circa auch 2 bis 3 Mähgänge, wenn mal Brennnesseln wachsen oder so, das hat man ja alles im konventionellen Bereich nicht, diese Probleme mit Brennnesseln und so weiter, Disteln oder so, sondern, oder Brombeere, was wirklich stärkere Unkräuter sind, die der Tanne schaden im Aufwuchs. Das ist dann Handarbeit. Dann sind die Korrekturschnitte jedes Jahr und auch das Triebspitzen regulieren, dass die nicht so lange spitz machen, weil wir wollen alle einen schönen, dichten Weihnachtsbaum, der nicht lange Spitze hat, sondern schöne, kurze Abstände und vernünftig dicht ist. Und da wird jedes Jahr die Spitze, die Terminalspitze geklemmt mit einer Zange, die beschädigt die Rinde, damit der Saftstrom von den Leitungsbahnen nach oben in die Terminale gehemmt ist und die Tanne nicht so eine lange Spitze machen kann. Also der Wachstum der Tanne wird händisch jedes Jahr geklemmt. Konventionelle Variante ist einpinseln, überspritzen, auch. Teil der konventionellen Betriebe machen das auch so, wie wir es machen, aber ein Großteil halt auch anders.
Ich habe hier nun einige landwirtschaftliche Podcast-Formate und schon Podcasts gehabt und bin immer wieder aufs Neue fasziniert, was für ein Wissen hinter Landwirtschaft steckt, was für ein Wissen notwendig ist, um landwirtschaftlich arbeiten zu können. Und was du jetzt hier berichtest, nur in Anführungszeichen für einen, wir sagen für einen Tannenbaum, den wir uns ein paar Tage hinstellen oder vielleicht auch ein paar Wochen hinstellen, den wir beschmücken und der dann wieder wegkommt. Gut, 7 Jahre steht und wächst und gedeiht der Baum, die Tanne bei euch. Dann entscheidet ihr irgendwann, okay, ist groß genug, wird abgehackt.
Genau.
Und kommt dann wohin?
Zu unseren Verkaufsständen. Gut. Einmal bei uns hier in der Firma, vor Ort in Brebel, wo auch Kunden selber sehen können. Also wir haben eine Tannenkultur oder Tannenschonung direkt hier am Hof. Wo verschiedene Größen, wirklich von ganz klein bis ganz groß, drin ist, wo wirklich jede Familie auch mit Punsch und Bratwurst dann an den Adventswochenenden, 3. und 4. Wirklich einen Tag nett verbringen können und ihren Weihnachtsbaum selber frisch sägen können. Und dann haben wir noch unsere Stände, einmal in Eckernförde beim Famila, Schleswig, ehemalig Marktkauf, was jetzt Edeka geworden ist, und in Flensburg beim Citypark. Und dort gehen dann unsere fertig- oder verkaufsfähigen Bäume hin.
Und einige werden nicht verkauft. Richtig. Was passiert mit diesen Bäumen? Die werden jetzt nicht ein Jahr irgendwo gelagert und kommen nächstes Jahr wieder auf den Markt.
Nee, das funktioniert leider nicht. Aber die.
Auch bei Biobäumen nicht.
Auch das nicht.
Nee, was passiert mit diesen?
Die werden auch nicht weggeschmissen. Ich habe mit einem Kollegen von mir echt ein ganz gutes Konzept, dass wir die dann hacken, also zu Hackschnitzeln aufbereiten und die dann zu Wärme umfunktioniert werden. Also die haben trotzdem einen Nutzen.
Wie geht das?
Die werden dann verheizt, also wie quasi Kaminholz, nur in Hackschnitzeln und dann über Wärmehackschnitzelheizung wieder zu Wärmeenergie gewonnen. Also hast du im Winter eine warme, richtig, einen Kreislauf und du hast im Winter trotzdem durch die nicht verkauften Bäume sozusagen eine warme Wohnung, wenn du mit Holz heizt.
Und konventionelle Tannenbäume, weil wenn ich mir die Stände anschaue bei den Supermärkten am 24. mittags, da stehen doch noch einige. Was passiert mit denen? Und was passiert mit denen, die wir am 6.1. oder 3.1. oder wann auch immer an die Straße stellen? Was passiert mit denen?
Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob sich so viele darüber Gedanken machen.
Nee.
Und sich so ein rundes Konzept darüber ausdenken.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, weiß ich aber nicht. Irgendwo müssen die ja bleiben. Werden die einfach verbrannt?
Osterfeuer zum Beispiel, teilweise.
Ja,
wahrscheinlich in der Gemeinde.
Hast du Zahlen für uns, wie viele Tannenbäume, Weihnachtstannenbäume jährlich in Deutschland verkauft werden?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Das wäre gelogen.
Aber bestimmt doch einige. Sie geht garantiert in die vielen Millionen.
Millionen.
Locker.
Ja, ganz locker.
Wenn du dir die Branche anschaust, die verändert sich ja sicherlich auch. Vor 20, 30 Jahren gab es wahrscheinlich wenig Plastiktannenbäume, die jetzt gekauft werden, die in Modehäusern, die in Einrichtungshäusern stehen, die auch schick gemacht sind, die man auf den Boden stellt und nächstes Jahr wieder runterholt.
Machen keinen Dreck. Ich sag, von unseren Bäumen fällt halt mal eine Nadel ab. Das ist einfach so.
Genau.
Das hast du natürlich beim Plastikbaum
nicht. Merkt ihr da schon was an den Absatzzahlen, dass sich da was verändert hat?
Tatsächlich nicht. Also das Kaufverhalten jetzt die letzten 5 Jahre ist sehr, sehr gleich geblieben.
Okay.
tatsächlich auf den Ständen. Klar hat man, also wir haben natürlich auch, dadurch, dass wir so ein spezielles Produkt haben, Stammkundschaft, die wirklich nur deswegen zu uns kommen, um diesen gesunden Baum im Grunde genommen zu kaufen. Und deswegen kann man wirklich sagen, also ist bei uns die, also der Verkauf wirklich gleich geblieben die letzten Jahre.
Mach doch mal ein bisschen Werbung, nicht zwingend für deine Bäume, aber für einen echten Tannenbaum. Warum? Ich kann doch einfach jetzt auch mir einen Plastikbaum kaufen.
Also kostet was vielleicht ein bisschen mehr, dazu?
Aber der hält 5 Jahre und macht keinen Dreck und riecht nicht und ist vielleicht richtig, auch im Auge des Betrachters schöner. Liegt im Auge des Betrachters.
In deinen genau.
Augen. In deinen
in
Augen
meinen nicht. Augen nicht. Und ich sag mal, du hast es ja schon angesprochen, er riecht nicht, der Plastikbaum. Das ist ja ein Punkt. Weihnachten mit der Familie, Plätzchen backen gehört bei den meisten dazu. Punsch, warmer Kakao, ist alles eine Frage des Geruchs. So, was fass und auch das Anfassen von Weihnachtsgesteck und so weiter. Fasse ich Plastikgesteck gerne an? Nee. Sieht vielleicht schön aus, aber ich fasse es jetzt nicht an. So, Tannengrünzweige. Wenn das erstmal, wenn das warm wird, hast du eine Geruchsbildung im Haus, was weihnachtlich riecht, was in Verbindung mit Plätzchen und so weiter dann irgendwo meiner Meinung nach zusammengehört und dazugehört. Und das hast du einfach beim Plastikbaum nicht. Ja, die paar Nadeln, die da runterfallen, gut. Aber die meisten sind doch schon so bequem geworden und haben sich einen Saugroboter geholt. Also müssen sie es ja nicht mal aufkehren. Also von daher kann man doch auch dann auf den Plastikbaum verzichten und dann wieder einen vernünftigen Baum kaufen.
Und hier oben bei uns im Norden gibt es nun auch die Möglichkeit, einen Bio-Weihnachtsbaum zu kaufen. Nicht erst seit einem Jahr, sondern auch schon eine ganze Weile.
Richtig.
Und es gibt ja auch doch den einen oder anderen, der bei euch einen Weihnachtsbaum kauft. Wie viele Kunden habt ihr so?
Boah, schwer zu sagen.
Dann fangen wir erstmal an, wie viele Bäume habt ihr?
Circa von ganz klein bis wirklich ganz, ganz groß, die teilweise 20 Jahre alt sind, die als Deko-Bäume verkauft werden. Stehen da circa 70.000, aber die wirklich auch als Hackschnitzel nachher nur noch fungieren, die einfach nicht mehr die Qualität zum Weihnachtsbaum haben.
Und wie viele davon werden so im Durchschnitt pro Jahr verkauft?
Auf unseren Ständen 1.000, 1.500, ganz grob.
Das ist ja eigentlich, wenn wir hören, 25 Euro für einen laufenden Meter, das ist ja nun auch nicht das ganz große Geld, was damit verdient werden kann.
Ist auch nicht. Wenn man wirklich die 7 Jahre da Arbeit mit reinrechnet, ist es einfach so.
Das also entweder mache ich jetzt einen Fehler im Kopf rechnen, aber das ist ja so nicht das ganz große Geld, was diese die jahrelange schwere Arbeit
richtig.
Rechtfertigt. Vor allem, ihr kauft die ein,
ja.
Ihr bearbeitet sie, ihr habt sie im Bestand, ihr habt Ausgaben für sämtliche
Lohn.
Unter anderem, dann müssen sie an die Verkaufsstände, da haben wir auch wieder Personal.
Ganz genau. Transportkosten, das kommt alles dazu.
Das ist schon ganz schön viel Aufwand, viel Arbeit, viel Risiko für gar nicht mal so viel Ertrag.
Nee.
Warum machen? Einfach nur, damit ihr im Winter was zu tun habt?
Nee, man will ja auch was damit verdienen. Und ich aber
geht das nicht nur über die Masse, weil du habt,
richtig,
ihr sprecht von 70.000 Bäumen, die ihr habt, genau. Aber so viel könnten, also, ne? Du hast ja die Zahl genannt.
Es ist sehr, sehr viel rausgewachsen einfach, was jetzt auch die nächsten Jahre einfach zu Hackschnitzeln verarbeitet wird,
ja.
Weil die einfach viel, viel, viel zu dick sind.
Ja.
Was einfach vorher, bevor wir auf Bio umgestellt hatten, aufgepflanzt war, von meinen Vaters Zeiten halt noch, die einfach jetzt nicht mehr nutzbar sind. Ne? So, und die Flächen ernte ich jetzt ab oder beziehungsweise lasse ich zu Hackschnitzeln verarbeiten, und um sie dann wieder neu aufpflanzen zu können. Um damit, sag ich mal, größer in die Städte, also ich will in die Städte rein sozusagen, also meine Bäume will verkaufen, ob das meine Stände sind, nicht. Also da sei mal, das sei mal dahingestellt. Aber dass wir zumindest dahin liefern und dass dieser Bio-Weihnachtsbaum einfach mehr präsent oder präsenter wird in den Städten, einfach mit dazugehört, dass man überall einen Bio-Weihnachtsbaum auch in der Region Deutschland überall findet.
So wie ich Deutschland kenne, Deutschland will immer Vorreiter sein und will immer moralisch auch ganz oben stehen und andere korrigieren und erklären, wie die Welt funktioniert. Wie sieht's denn aus in unseren Kommunen, in unseren Ländern? Sind das Bio-Weihnachtsbäume, die in den Kommunen, in den Dörfern, in den auf den großen Weihnachtsmärkten stehen? Eigentlich muss doch der Run da groß drauf sein, dass es auch ein Bio-Weihnachtsbaum ist, der nicht mit...
Leider nicht. Also in den Kommunen ist oft zu merken, dass, sag ich mal, irgendwo im Dorf irgendwie einer eine große Tanne im Garten stehen hat, die er weghaben will, und der wird dann gespendet an die Kommune, der dann auf den Dorfplatz kommt. Ach. Als großer Dekobaum.
Das wäre nämlich eine nächste Frage, weil wir sind, wo kommen diese riesigen Bäume eigentlich her?
Teilweise, also wir haben jetzt zum Beispiel...
Und wo kommt der Beispiel New York her? Der riesige Tannenbaum da, der, was weiß ich, wie viel, zig Meter hoch ist.
Der kommt meistens auch aus so einer Kultur. Wie gesagt, wir haben 20, 25 Jahre alte Bäume da stehen, die Einzelstellungen haben, die auch wirklich für sowas geeignet sind. Die Nachfrage dafür ist aber gering, weil ganz, ganz viele Weihnachtsbaumanbauer solche Bäume auch stehen haben, einfach weil die rausgewachsen sind. Die sind nicht verkauft worden. Okay.
Einzelstellungen. Und die wachsen einfach weiter.
Wachsen weiter.
Okay, zurück zu den Biobäumen in den Kommunen, die nicht da sind.
Die sind nicht da, nein. Ich weiß nicht, in den Kommunen wahrscheinlich fehlt meistens das Geld. Mhm. Ist wahrscheinlich ein Punkt.
Ja, dankbar, so eine Spende entgegenzunehmen eines Baumes.
Genau. Und
die Menschen wollen, dass auf ihrem kleinen Weihnachtsmarkt ein Baum steht oder auf dem Marktplatz. Ja.
Aber meistens sind es wahrscheinlich sowieso eher B-Qualitäten, die auf Weihnachtsmärkten ausgestellt werden, beziehungsweise an Laternen angebunden werden, geschmückt werden. Aus dem Grund einfach auch diebstahltechnisch. Es gibt leider genug verrückte Leute, die von der Laterne einen Weihnachtsbaum klauen, um den zu Hause in der Bude zu haben. Das ist auch ein Faktor einfach. Ich schätze mal, da wird auch einfach der Kostenpunkt gespart. Mhm. Und wahrscheinlich sind wir einfach noch nicht bekannt genug. Das wird auch ein Punkt sein.
Da arbeiten wir gerade dran. Da arbeiten wir gerade dran. Da hast du jetzt eine fleißige Instagram Hilfe, die ihn gleich einschläft. Oder schon fleißig am Posten ist. Tatsächlich.
Arbeitet.
Tatsächlich. Und ich möchte mit dir abschließend noch mal über die Entwicklung deiner Branche in die Zukunft sprechen. Du hast gesagt, in den letzten Jahren hat sich so was Absatzzahlen so weiter gar nicht so viel verändert. Natürlich sind diese Plastikbäume dazugekommen, ja.
Richtig.
Aber ich möchte gerne mit dir über klimatische Veränderungen sprechen. Wir gehen davon aus, dass sich unser Klima in den nächsten Jahren verändern wird.
Richtig.
Das sieht man auch jetzt schon an
Wetterungsbedingungen. Spätfröste etc.
Hitzeperioden. Gerade in der Landwirtschaft, ihr seid diejenigen, die das
ja
hautnah miterleben. Auch einfach aufgrund Absatzzahlen auch.
Das
ihr,
ist so.
Ihr spürt den Klimawandel in der Tasche.
Vor 2-3 Jahren hatten wir ja zum Beispiel ziemliche Hitzewelle im Sommer. Das ist zum Beispiel, also für uns... Und
die wirkt sich auf die Weihnachtsbäume aus.
Richtig. Gerade auf die Jungbäume ist einfach so, die noch nicht die nötige Wurzelmasse haben. Da hast du denn mal bis 80% Ausfall auf so einer Fläche, ne? Die einfach alle eingehen, die pflanzt du dann im nächsten Jahr wieder komplett neu auf. Da hast du dann einen Totalschaden im Grunde genommen.
Und wie stellt ihr euch auf die steigende Temperaturen,
häufige
auftretende Unwetter, wie stellt ihr euch darauf ein, um für die Zukunft gewappnet zu sein?
Ich habe das jetzt in meinen Kulturen, in den jetzt neu aufgepflanzten Kulturen so gemacht, dass wir...
Und was ist eine Kultur?
Weihnachtsbaumkultur.
Dort, ja, grundsätzlich eine Kultur.
Wenn wir genau, es ist eine Kulturpflanze.
Was ist eine Kultur?
Es heißt Tannkultur. Das ist eine Kulturpflanze, oder Tannenbaumschonung auch. Das ist der Begriff. Dort, wo die Weihnachtsbäume angezogen werden, auf der Koppel sozusagen, wo die bis zum Verkaufsbaum raufgezogen werden.
Also eine einzelne Kultur.
Richtig, eine einzelne Fläche, wo die ist eingezäunt gegen Rehwild und dort drin wachsen dann die Weihnachtsbäume und werden gepflegt.
Gut.
Und ich habe das jetzt so gemacht, dadurch, dass Hitze ganz großer Faktor geworden ist, Schattenspender stehen gelassen, Bäume, große Tannen oder auch mal eine Eiche stehen gelassen, die einfach übers Jahr nachher im Sommer Schattenwurf auf die Fläche macht, damit die Verdunstung vom Oberboden für die kleinen Tannen nicht zu hoch ist, dass die möglichst viel Wasser trotzdem noch zur Verfügung haben und das nicht verdunstet von oberhalb. Und dann halt Bewässerungssysteme, ne? Tröpfchenbewässerung oder Kreisregner, dass wir IBC-Tanks mit tausenden Litern Wassern aufbauen und wir haben hier bei uns in der Firma Regenrückhaltebecken gebaut, dass wir von unseren Dachflächen, das ist ja auch ein Punkt, wir sammeln das Wasser und bringen es nachher wieder in der Tankkultur auf. Also das Wasser, was woanders in die Kanalisation läuft, läuft bei uns in Regenrückhaltebecken und wir benutzen es wieder zur Bewässerung auf den Flächen, wo wir es brauchen. Und das ist halt ein Punkt, was in der Zukunft, bin ich der Meinung, auch eine Rolle spielen wird im Punkt Weihnachtsbaum.
Wo sind die größten Weihnachtsbauangebiete hier in Deutschland?
Das wird meiner Meinung nach das Sauerland sein. Da sind die ganz stark vertreten.
Da herrschen ja auch andere klimatische Bedingungen.
Richtig.
Wenn wir 10, 20 Jahre weiter blicken, würdest du sagen, das verschiebt sich in Richtung Norden?
Könnte durchaus sein. Dadurch, dass im Sauerland, was ich so mitgekriegt habe, immer mehr mit Spätfristen zu tun hat oder zu kämpfen haben sie da in den Gebirgsketten. Das haben wir hier natürlich nicht. Demnach könnte es sein, dass unser Standort hier oben im Norden immer interessanter wird, um Weihnachtsbäume anzubauen. Und da sehe ich auch, sag ich mal, von unserem Standort das Potenzial. Und deswegen will ich auch noch versuchen, wenn solange sich alles rechnet und so weiter, zu wachsen mit den Weihnachtsbäumen, die Qualität zu verbessern, dass wir von der Qualität dem Konventionellen nichts entgegenzustehen zu haben, also von der optischen Qualität. Und ja, das ist mein Ziel eigentlich so für die Zukunft.
Gut. Wann ist Hochkonjunktur bei euch?
Jetzt.
Jetzt.
Jetzt. Ja. Wir sind am Weihnachtsbaumständer aufbauen.
Ja.
Am 6., also an Nikolaus, öffnen wirklich alle Weihnachtsbaumstände.
Ja.
Jetzt sind wir voll in der Planung, am Aufbauen, Werbung, Segen in der Kultur, dass die an den Rüggewegen liegen, dass die wirklich nur noch rausgefahren werden müssen. Aber wir sägen ja jetzt auch noch nicht komplett alle, sondern wir sägen wirklich immer so, wie der Verkauf auf dem Stand ist. Also wenn da 50 Bäume verkauft worden sind auf dem Stand, dann kommen auch erst wirklich wieder neue hin, sodass wirklich jeder einen relativ frischen Baum hat, sozusagen, der nicht monatelang ab ist, weil im Großhandelbereich, da fängt das Ende Oktober an, Anfang November. Sprich, die
so
Bäume,
sehen da auch
die,
einige aus.
Die du bei Lidl etc. und so weiter kriegst, die sind einfach alt im Grunde genommen. Und man muss sich das vorstellen, die werden genetzt in Paletten normalerweise für den Großhandel transportiert, bei uns halt nicht. Da kommen sie erst beim Endkunden ins Netz. Und man muss sich vorstellen, das ist wie ein großer Grasschnitthaufen. Wenn die ganzen Weihnachtsbäume in der Palette liegen, wochenlang, dann fängt das in der Mitte an zu schwitzen, da bildet sich Wärme. Und dann nadeln die natürlich auch früh.
Du, das ist jetzt ein bisschen perfide, aber das ist auch vergleichbar mit konventioneller, in der konventionellen Tierindustrie oder in der Bioindustrie.
Ganz genau.
Das sind einfach Unterschiede und der Endverbraucher entscheidet für sich, was möchte er langfristig unterstützen.
Genau.
Und ich danke dir für deine Einblicke.
Sehr gerne.
Und Laus, meine letzte Frage im Podcast ist, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Wir haben schon einiges zusammen getrunken, jetzt auch mal einen Tee. Gerne bald wieder was anderes. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Wen gibt es da auf der großen, weiten Welt, mit dem du gerne mal eine Tasse Tee trinken möchtest?
Mit meinem Opa würde ich gerne eine Tasse Tee trinken, denn der hat das leider, die Entwicklung des Betriebes jetzt leider nicht mehr so miterleben können. Und das würde ich ihm gerne nochmal zeigen können.
Und wäre er stolz auf seinen Enkel? Was meinst du?
Oh, das denke ich schon, auf jeden Fall.
Ja, ne? Ja. Denn sieh zu, Lauritz, dass du deinen Opa weiterhin stolz machst und auch deinen Papa abschließend gefragt, was sagt er denn zu der Entwicklung hier, dass jetzt auch Bio hier groß draufstehen
darf? Der ist sehr positiv gestimmt, was das angeht. Denn er hat das ja alles auch so angeschoben oder mir ermöglicht.
Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke in die spannende Welt der Weihnachtsbäume.
Ich bedanke mich auch.
Gerne. Und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Toris Tea Time heute in Brebel.
Richtig.
Mit Lauritz Schnau.